Genau. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder zu unserem Pur Gesundheitstalk. Ja, ich, Manuel Eckert, Gründer von Pur Life und Bestseller-Autor im Bereich von vielen Gesundheitsratgebern mit meinem Kollegen Dr. Volker Zitzmann. Ja, ja, Volker, ich habe schon ganz oft gesagt, du bist für mich das wandelnde Medizin-Lexikon. Es ist wirklich verrückt, was du alles weißt. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass du eben dein Wissen immer mit uns teilst und dir die Zeit nimmst. Und dafür möchte ich mich jetzt schon mal bedanken, dass du dich wieder für einen Podcast bereit erklärt hast, mit mir, den Menschen zusammen, ganzheitliche Gesundheit zu erklären. Das letzte Mal sind wir ja so ein bisschen auf Bewegung eingegangen. Aber was uns halt auch wichtig ist, zum einen, dass die Podcasts immer einzeln gehört werden können. Also die sind immer themenspezifisch. Das heißt, du brauchst eigentlich keine Vorkenntnisse und du brauchst auch nicht den vorherigen Podcast zu hören, um heute einzusteigen. Und ja, so wollen wir das eigentlich halten.
Genau. Und wir machen immer neue Themen, aber wiederholen uns natürlich auch. Denn wichtig ist, dass man immer einsteigen kann und man muss jetzt nicht alle von Anfang an hören, sondern eigentlich kommt alles auch immer wieder, manchmal ein bisschen von einem anderen Blickpunkt. Und wir selber wollen uns ja auch immer verbessern und erweitern. Und es kommt ja auch immer zu diesen Standardsachen wie Bewegung, Ernährung, Regeneration und Geist. Kommt ja immer mal was Neues dazu. Und dann wiederholen wir auch das Alte und bringen das Neue mit ein, sodass es hoffentlich immer aktuell bleibt und auch immer wieder spannend bleibt, auch für Leute, die das Thema schon mal gehört haben.
Ja, und für die, die das noch nicht wissen, wir betreiben auch eine Akademie, eine Ausbildungsakademie für ganzheitliche Gesundheit. Und die findet man unter pur-akademie.de. Da findet man viel über unsere Ausbildung. Wir haben verschiedene Ausbildungszweige. Wir haben sehr viele verschiedene Ausbildungen. Man kann eine buchen. Man kann aber auch sich zum ganzheitlichen Gesundheitscoach ausbilden lassen. Und wir betrachten die Gesundheit oder den Mensch immer ganzheitlich. Das ist das Besondere an der ganzen Geschichte. Und was sehr besonders an unserer Akademie ist, das möchte ich nämlich deswegen nochmal kurz darstellen, ist, dass wenn man einmal angemeldet ist, man kommt da nie wieder raus. Also wir lassen die Leute nicht mehr raus. Die dürfen kostenlos bis ans Lebensende, dürfen die gerne an weiteren Vorlesungen kostenlos teilnehmen. Das gibt's eigentlich in keiner, was heißt eigentlich, das gibt's in keiner anderen Akademie, soweit ich das weiß. Also du kannst, wenn du letztes Jahr zum Beispiel den Bewegungscoach oder den Ernährungscoach gebucht hast und dann kannst du da dieses Jahr, wenn er wieder startet, kannst du da wieder dran teilhaben. Warum machen wir das? Ganz einfach, genau aus dem gleichen Grund, wie wir uns hinsetzen, machen Podcasts, Seminare und Workshops. Wir wollen, dass sich dieses Wissen eben verteilt und dass es sich vertieft. Und deswegen bieten wir unseren Coaches, die schon mal die Ausbildung gemacht haben, bieten wir an, sie können immer wieder dazukommen. Sie können jedes Mal die Ausbildung immer wieder von vorne beginnen. Und immer, vor allen Dingen das Besondere ist, und das ist das, was ich jetzt eigentlich ergänzen wollte zu Volkers Ausführung, nämlich, dass wir immer tagesaktuell sind. Das heißt, in jeder Ausbildung, die wir machen, kommen immer wieder neue Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, dazu. Deswegen wird es nie langweilig, weder in unseren Podcasts noch in unseren Seminaren. Wir erzählen zwar grundlegend, weil die grundlegende Biochemie und die grundlegende Biophysik und die Biomechanik dahinter unserem Körper, die verändert sich nicht. Aber trotzdem gibt es immer wieder neue Erkenntnisse der Wissenschaft, um die Gesundheit einfach zu verbessern. Und genau das machen wir, betrachten immer die neuesten Erkenntnisse und die stellen wir dir in dem Podcast mit vor. Und wenn du wirklich tiefer in das Thema eintauchen willst, dann komm einfach mal auf die Pur-Akademie-Seite und da gibt's ganz, ganz viele kostenlose Vorlesungen, die man einfach mal gucken kann und jede einzelne lohnt sich, in jeder einzelnen sind Aha-Momente hinterlegt. Definitiv, dass du merkst, oh ja, hier, das kann ich für mich nutzen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch in diesem Podcast jetzt wieder heute, dass wir da auch wieder Aha-Momente kreieren. Und heute geht es ums Thema Ernährung. Ja, wir wollten, letzte Woche haben wir so ein bisschen über Bewegung gesprochen. Heute reden wir so ein bisschen über die Ernährung. Aber das Ernährungsfeld, genauso wie das Bewegungsfeld, das sind riesige Felder. Also das ist ja ein ganzes Studium eigentlich. Und deswegen, bitte, wir versuchen immer so ein bisschen was rauszugreifen, so ein bisschen tagesaktuell, so das, was die Leute so interessiert. Und in der Regel interessieren sie zwei Dinge. Einmal Fett abbauen und einmal Muskel aufbauen. Das oder straffen. Das ist das, was den Mensch eigentlich immer interessiert. Und wonach er immer googelt und guckt. Und ich bin mittlerweile, wirklich, ich bin schon seit Jahren ein absoluter Gegner und richtig, bin da auch richtig, mittlerweile werde ich da richtig episch und auch richtig aggressiv, wenn ich das Thema Diät nur höre. und Ernährungseinschränkungen werde ich richtig fuchtig. Und das kann der Volker mittlerweile, glaube ich, auch nachvollziehen. Das Interessante ist halt, und das möchte ich heute so ein bisschen mit Volker erarbeiten, dass nämlich Diäten, die machen nicht einfach nur deinen Stoffwechsel kaputt, die machen nicht einfach nur deine Haut kaputt und die machen nicht einfach nur deine Muskeln kaputt, sondern Diäten und schlechte Ernährungsformen, die machen auch deine Psyche kaputt und das maximal. Und aber das Gemeine daran ist, weißt du, und das finde ich, das Volker, da kannst du bestimmt jetzt gleich was zu sagen, das Gemeine daran finde ich eben, dass es ist nicht so, dass du jetzt heute mal eine Diät anfängst und morgen bist du dumm oder so. Nee, sondern es ist ein sehr schleichender Prozess. Also das ist wirklich sehr, sehr schleichend. Also man merkt seine Persönlichkeitsveränderung nicht. Das finde ich sensationell. Und das ist das Problem, was ich an diesen ganzen Diäten und bei diesen Hypes sehe, dass jeder Mensch macht irgendwelche Diäten und Hypes dadurch und verändert seine Persönlichkeit und checkt das gar nicht. Ja, das ist echt verrückt, dass die Menschen das nicht merken, dass sie sich jedes Mal mit jeder Diät irgendwie psychisch weiter verändern. Es kommen auf einmal Angstzustände, es kommen Paranoia, es kommt weiß der Kuckuck was, es kommen Stresssituationen, ja, Panikattacken. Und die Leute schieben das dann nicht auf die Ernährung, sondern die schieben das dann auf den Alltag, auf den Stress, auf die Familie, auf den Beruf, auf alles Mögliche. Nur sie kommen nicht dazu, dass sie sagen, ey, okay, es könnte was mit meiner Ernährung zusammenhängen. Nee, kann's nicht.
Genial, Manuel, genau, du bringst mich gerade auf was, weil du erzählst gerade genau, das Wort Diät ist ja eine Unverschämtheit, das ist ja eine Lüge in sich. Diät heißt ja Ernährungsform. Was du aber jetzt angesprochen hast, was alle Menschen unter Diät verstehen, ist letztendlich Hungern. So, ja. Also was du ansprichst, diese Krankheiten, die entstehen durch Verhungern. Und ja, das wissen wir ja, das ist ja nichts Neues, das ist ja keine neue Erkenntnis. Das wissen wir seit spätestens seit den Minnesota Starvation Experimenten, ja, wo die Leute wirklich 6 Monate lang haben hungern lassen, weil sie schauen wollten, wie, was passiert, wenn Menschen ein Kaloriendefizit haben. Und die wurden auch schwerst psychisch krank, bis zu Eigenselbstverletzung, Suizid und Abgesondertheit und sozialen Rückzug. Also man weiß ja, dass Verhungern eine Katastrophe ist. Und wenn jetzt Diät eigentlich verhungern heißen würde, würde jeder wissen, das ist eine Katastrophe, eine Diät.
Und jetzt gib doch bitte kurz nochmal die Rahmenbedingungen an, weil das ist ja das Spannende, weil wenn du das nämlich hörst aus dieser Studie, auf wie viel Kalorien man die Leute gesetzt hat, das ist ja verrückt. Jetzt sag mal kurz die Menge der Kalorien, die da gewählt wurde.
Genau, wir haben junge Männer genommen, so zwischen 20 und 30, und haben die auf 1800 Kalorien am Tag gesetzt. So, und das führte zur Katastrophe.
Ja. Das führte zu dieser Katastrophe. Und jetzt überleg dir bitte, ich sagte ja, das weißt du ja auch, wir machen ja seit 20 Jahren Stoffwechselanalysen mit unserer Spiroergometrie. Und da kommen Stoffwechsel raus, die bei 1000, bei 800 Kalorien sind, Tagesbedarf. Dann haben wir Ernährungsprotokolle, Frauen und Männer schicken uns Ernährungsprotokolle und kommen auf 1200 Kalorien am Tag. Auf 1200 Kalorien am Tag. Also mit inklusive Arbeitsumsatz. Also inklusive natürlich, dass die funktionieren. Und dann wundern die sich, dass sie sehr, sehr schnell zunehmen, dass sie nicht fit sind, dass sie müde sind, dass sie abgeschlagen sind, dass sie depressiv sind, dass sie Angstzustände haben, dass sie Panikattacken haben und so weiter. Also es ist verrückt. Also das ist das Verrückte an dieser Studie. Man hat diese Probanden wirklich auf etwas gesetzt, was heute als normale Kalorienzufuhr gesehen wird. Ja, irre. Absolut irre. Ja, danke.
Ja und deswegen dürfte man Diät gar nicht, das nicht Diät nennen, was da immer so verkauft wird. Es sind ja immer Hunger, ein Verhungern, was da in bestimmten Formen, wie es halt leichter ist, ne, dann hungerst du halt mit dem oder mit dem, aber immer Kaloriendefizit. Ne, maximales. Ein normales Kaloriendefizit zum Abnehmen wäre ein Defizit von 200 Kalorien von deinem Gesamtumsatz. Und das ist bei einem normalen, aktiven Menschen 3000 Kalorien. Also ja. 2800 wäre ein Abnehmen, eine Menge. Diäten machen 1500, 1800. Und das ist ja, wie wir gesehen haben in Studien, eine Katastrophe. Und wenn man jetzt mal ehrlich wäre und würde diese Diäten das nennen, was sie sind, nämlich verhungern, dann würde das auch erklären, was passiert bei verhungernden Menschen. Man weiß das aus Menschen aus Kriegsgegenden, die wirklich kein Essen hatten, die hungern mussten. Das Hirn schrumpft. Das konnte man im MRT sehen, insbesondere der Hippocampus. Der schrumpft extrem. Das ist der Teil, der fürs Lernen zuständig ist, aber auch für gute Stimmung. Ein kleiner Hippocampus ist mit erhöhter Rate an Depressionen verbunden. Und natürlich auch mit einer erhöhten Amygdala-Aktivität. Der Hippocampus bremst die Amygdala so ein bisschen, sozusagen, einfach besser zu erklären. Und dann die Amygdala ist unser Emotionszentrum und dann steigt Angst, Panik und so weiter alles auf. Das kann man nicht mehr so gut ab. Ne? Kennen wir alle, brauchen Nervennahrung. Ne? Damit ein bisschen Jockey, damit man so ein dickeres Fell bekommt. Also dieses und langfristig hungern macht im Hirn eine Veränderung, dass wir dann zunehmend Angststörungen, Panikattacken, Sorgen und negative Gedanken, Depression entwickeln. Also perfekt, wie du sagst, Diäten sind eigentlich eine Körperverletzung. Punkt. Deswegen sagen wir schon immer, das Wort Diät, wofür diese, die so angepriesen werden, genutzt wird, ist das Wort Diät viel zu harmlos. Und eher, wenn man ehrlich wäre, wäre das eigentlich eine Körperverletzung und man müsste es Verhungern nennen.
Das, was ich da kurz ergänzen möchte, und das finde ich so das Verrückte daran, viele Menschen kombinieren dann bei zwei Sachen, nämlich erstens eine Kalorienreduktion und dann noch zusätzlich Sport. Das heißt, sie sind in ihrer Kalorienbilanz noch doppelt negativ. Das heißt, sie verbrennen, wenn dann jemand auch noch so irre anfängt rumzujoggen, dann verbrennt diese Person pro Stunde zwischen 500 und 700 Kalorien in richtig intensivem Joggen. Und wenn du dann auch noch unterkalorisch unterwegs bist, dann bist du mal ganz schnell in einem Defizit von weit über 1000 Kalorien pro Tag. Und das ist definitiv richtiges Verhungern. Und dann brauchen wir uns nicht über den Anstieg von Angststörungen und von Depressionen zu wundern, auch bei jüngeren Menschen oder auch bei Menschen unseres Alters, wenn die auf einmal erkennen, ja, ich muss was für mich tun, ich muss mal anfangen, eine Diät zu machen, muss mal anfangen, Sport zu machen. Wenn die das kombinieren, dann geht es denen bald nicht besser. Und interessant finde ich folgenden Zusammenhang, Volker, und das finde ich halt so spannend in der Biochemie und das in auch unserer Hormon, in unserer ganzen Hormonbilanz. Du musst dir vorstellen, oder du weißt es ja, deswegen, ich sage jetzt mal, der Zuhörer muss sich jetzt vorstellen, dass das ist ja nicht nur so, dass durch dieses Reduzieren der Kalorien und dieses Schrumpfen des Hippocampus, dass das eine Folge ist in unserem Hirn, sondern was dann auch noch passiert. Und das ist ja das Verrückte. Immer wenn unser Körper sich bedroht fühlt, und das tut er ja, indem du ihn verhungern lässt und in diesen Hungerstatus bringst, in dem Moment erzeugt er Stresshormone. Und er produziert zwei Arten von Stresshormonen. Das eine ist das Cortisol, das ist das eine, und das andere ist das Adrenalin. Und das Interessante ist, dass das Cortisol, und das ist eigentlich wenn du das jetzt verstehst, dann verstehst du echt ganz, ganz viel. Also du musst dir vorstellen, du machst Sport, das ist schon mal Stress, das heißt, es kostet dem Körper Energie. Dann hungerst du auch noch oder machst eine Diät und reduzierst deine Kalorien, das ist auch nochmal Stress. Jetzt hast du zwei Stressfaktoren, die deinen Körper dazu bringen, Cortisol auszuschütten. Und jetzt passiert Folgendes. Dieses Cortisol, wenn das dauerhaft ausgeschüttet wird, weil du bist ja über Tage, über Wochen in einem negativen Zustand, also negativen Energiezustand, macht dieses Cortisol wirklich eine Ausbremsung des Stoffwechsels. Das andere ist, und das ist das Verrückte, und das ist das, was Volker mit Sicherheit gleich auch nochmal erklären kann, weil das ist nämlich dann, warum so viele Menschen nämlich gar keinen Erfolg haben mit Muskeltraining. Dieses permanent vorhandene Cortisol im Körper macht, also erstens mal von der Einstellung her, macht dich das extrem aggressiv. Also Menschen unter hohem Cortisol-Level sind immer furchtbar nah an der Aggressivitätsgrenze. Die sind immer sehr leicht reizbar. Und das merkt man dann auch morgens, das muss man auch sagen, weil morgens hat man natürlich einen extrem hohen Cortisolspiegel. Wenn man dann auch noch in der Diät ist, dann hat man morgens noch einen höheren Cortisolspiegel. Und Cortisol ist das Kampf- und das Fluchthormon. Also das programmiert deinen Körper auf Kampf oder Flucht. Das heißt, wir haben eine leichte Grundaggressivität. Die ganze Zeit haben wir eine leichte, latente Grundaggressivität. Also falls du mit jemandem zusammen bist, der permanent unterkalorisch unterwegs ist, brauchst du dich nicht wundern, wenn du die ganze Zeit angekackt wirst und wenn du alles falsch machst. Also wenn du gar nichts richtig machst, dann weißt du Bescheid. Vielleicht guckst du mal nach dem Essen deines Partners, mal gucken, was der isst. So, das ist das eine. Was ich aber viel schlimmer finde, ist also erstens mal diese leichte, latente Grundaggressivität des Teilnehmers und das andere, was ich viel schlimmer finde, ist eben, dass das Cortisol deine komplette Hormonbilanz einfach abkattet. Also dadurch, dass Cortisol eben so eine Prioritätenliste in deinem Körper macht und es setzt alles aufs Überleben und die Hormonproduktion gehört halt nicht zum Überleben und sonst stellt es einfach die Hormonproduktion ein. Das heißt, Wachstumshormone werden nicht produziert, Sexualhormone werden nicht produziert. Bist du da eine Zeit lang drin in diesem Zyklus, dann hast du auf einmal keine Lust mehr und hast auch keinen Muskelaufbau. Und jetzt noch der letzte Punkt, den ich immer wieder ganz spannend finde. Und das ist jetzt nochmal mit dem Adrenalin. Also wir sind die ganze Zeit unter so einem leichten Stress und das macht das Herz, dass der Tonus mal ein bisschen höher ist. Das heißt, du hast immer so einen leichten Hypertonus, wie immer so 10, 15 Schläge über normal und das merkt das Gehirn. Und dementsprechend hast du auch immer so einen leichten Adrenalinausstoß. Und wenn für diejenigen, die das jetzt noch nicht aus anderen Seminaren kennen, Adrenalin wird aus Dopamin gebaut. Und Dopamin ist unser Freudehormon, ist unser Motivationshormon mit Dopamin. Yeah, da haben wir Party im Kopf und wir sind motiviert. Aber wenn du die ganze Zeit latent gestresst bist und hast die ganze Zeit Adrenalin, weil du gestresst und das Cortisol da ist und du bist die ganze Zeit im Kampfmodus, hast du auch die ganze Zeit Adrenalin. Und dann wird dein ganzes Dopamin, was du für deine Motivation brauchst, das wird einfach aufgebraucht durch das Adrenalin. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen eben nicht mehr Sport machen, dass sie sich abends nicht mehr aufraffen können, wenn sie von der Arbeit kommen. Weil dann ist nämlich komplett das Dopamin weg. Das Adrenalin hat einfach das ganze Dopamin weggefressen. Und leider sind wir dann auch noch leicht anfällig für irgendwelche anderen Dopaminersatzstoffe. Das kommt auch noch dazu. Ja, so, jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet. Aber du kannst bestimmt das ein oder andere noch ergänzen.
Sehr wichtig, ja, genau. Ja, das Cortisol, gut, dass du es ansprichst, denn das ist genau das, was dann das Problem macht. Jetzt könnte ja einer sagen, ein Teilnehmer hört, ach, 1500 Kalorien, ja super, Defizit von 1000 Kalorien, dann nehme ich ja ordentlich ab. Ne? Ja. Ist alles aber egal, Hirnschrumpfen, egal, Hauptsache dünn. Ne? Ist ja so bei vielen, Figur ist alles. Aber was man vergisst, dann kommt das Cortisol. Und was macht Cortisol? Cortisol baut Bauchfett, viszerales Fett auf. Die Hauptaufgabe von Cortisol ist ja eigentlich, wir haben zu wenig Nahrung, also ist der Blutzuckerspiegel immer zu niedrig. Was macht Cortisol? Erhöht den Blutzuckerspiegel. Das ist die Hauptaufgabe von Cortisol. Schnelle Energie liefern. Wo holt sich das Cortisol den Zucker her? Über die Gluconeogenese, also aus glukogenen Aminosäuren, Eiweiß. Wo holt sich der Körper das Eiweiß her für den Zucker, um daraus Zucker zu machen? Aus den Muskeln und aus der Haut. Also dünne Haut. Aber Cortisol macht viszerales Fett. Also dünne Arme, dünne Beine, dicker Bauch. Dieser Cushingoide Habitus, sagt man in der Medizin, wenn zu viel Cortisol auf Dauer da ist. Und das ist dann das Ergebnis, was wir oft sehen von diesen Diäten, ja, dass dann Muskeln abgebaut werden und Bauchfett aufgebaut wird. So, und dann hat jemand sich knallhart eine minus 1000 Kalorien Diät 2 Monate unterzogen und merkt, oh je, ich habe einen dicken Bauch. Ja, was ist immer die Konsequenz? Dann muss ich halt noch weniger essen. Und dieses einfach weniger essen wird schon zum Ziel führen. Das funktioniert nicht. Und das können wir nicht genug sagen. Und das Traurige ist, dass diese Zusammenhänge noch nicht mal die Ärzte, also 90% meiner Kollegen noch nicht verstanden, immer noch höher von Patienten, dass sie sagen, ja, mein Hausarzt hat gesagt, dann essen sie halt weniger zum Abnehmen. Wie soll ich abnehmen? Weniger essen. Das ist ja immer noch eine übliche Standardempfehlung.
Ja, verrückt. Leider komplett verrückt. Also was ist jetzt der richtige Weg? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ja? Wie komme ich jetzt aus dieser ganzen Geschichte raus, ohne dass... Oder wie werde ich wieder normal? Und das ist die, für mich, weißt du, ich habe so viele Tausende von Menschen beraten in den letzten 20 Jahren und habe so viele Blutanalysen gesehen und so viele Stoffwechselanalysen gesehen. Und ich kann dir sagen, und das ist leider dann die wirkliche Wahrheit, und das will ja keiner hören, das ist leider das Problem, die Wahrheit will keiner hören. Ich sag dir das vielleicht, von diesen zigtausend Menschen vielleicht eine Handvoll nicht verhungert waren. Vielleicht eine Handvoll. Und das ist traurig. Und was dann wirklich allen passiert ist, ist Folgendes: Wenn du dann anfängst, dich mal richtig zu ernähren und deinen Sport so in den Griff kriegst und nicht zu viel, nicht zu wenig machst und dann die richtigen Nährstoffe isst, dann fängt der Körper an, wieder aufzubauen. Und das ist das Verrückte. Und das Gemeine ist, dass dieser Aufbauprozess, den die Menschen dann feststellen, immer gleich mit "ich werde fett, ich werde wieder fett, ich nehme wieder zu" assoziiert wird. Und wie oft ich das erklärt habe, dass du kannst nicht, ich sage jetzt mal, wenn du 80 Gramm Fett am Tag isst als Mann, kannst du nicht in der Woche ein Kilo Fett zunehmen. Das geht nicht. Das ist gänzlich unmöglich. Also es funktioniert einfach nicht. Aber was passiert? Und das ist das Verrückte. Ja, das ist, das, man muss sich vorstellen, die meisten Menschen haben noch nie richtig getrunken. Das heißt, die sind immer in der Dehydration. Die meisten Menschen haben noch nie richtig gegessen. Das heißt, die haben noch nie ihre Glykogenspeicher richtig vollgeladen. Die meisten Menschen haben noch nie wirklich richtig gegessen und trainiert und dann geschlafen. Das heißt, wir stoßen auf einmal Prozesse an und der Körper macht auf einmal was. Nämlich er macht genau das, was wir eigentlich wollen. Er baut sich wieder auf und er gesundet sich. Also er baut einfach sich gesund auf. Was passiert? In dem Moment, wo du das erste Mal regelmäßig Kohlenhydrate isst, füllen sich deine Glykogenspeicher. Zu den Glykogenspeichern addiert sich Wasser, weil deine Muskeln und die Glykogenspeicher ziehen halt Wasser an. Das heißt, deine erste Gewichtszunahme, die du hast, die du definitiv haben wirst, nach einer Woche richtigem Essen und richtigem Trainieren, hast du definitiv ein Kilo mehr. Aber das kann kein Kilo Fett sein. Das, biochemisch ist das nicht möglich. Es sei denn, du hast halt nur McDonald's gefressen, 10.000 Kalorien am Tag. Aber das nochmal, wir reden davon, nach unserer Methode sich zu ernähren. Das heißt also, Glykogenspeicher auffüllen, Muskelspeicher auffüllen. Dementsprechend kommen auf einmal Nährstoffe, es kommt auf einmal Flüssigkeit und schwuppdiwupp hast du ein Kilo mehr. Ja, du fühlst es auf einmal. Weißt du, was das Problem ist, Volker? Das Problem ist immer, dass die Muskeln unter dem Fett sitzen. Das heißt, du fühlst dich oben immer noch gleich an und auf einmal bist du auch noch voluminöser. Bist dann also wirklich vom Umfang her größer. Und das macht bei vielen leider tatsächlich Angst, dass die sagen, das geht jetzt hier in eine ganz andere Richtung. Ich fühle mich immer noch gleich an und bin auf einmal schwerer und bin auch noch, mir passt auf einmal die Hose nicht mehr. Ja, aber das ist der Punkt. Vorher warst du eben nicht gesund. Vorher warst du eben nicht raufgefüllt. Und dann kommt noch, und das ist das, was ich auch immer wieder versuche zu sagen, man muss sich das wirklich vorstellen, wenn du einmal dem Körper alles gibst, was er braucht, dann baut er auf einmal mehr Blut. Der hat auf einmal viel mehr Blutvolumen, weil er auch mit der richtigen Flüssigkeit, mit den richtigen Nährstoffen hat er auf einmal mehr Blutvolumen. Was dann noch kommt, ist, du baust auf einmal Muskeln auf. Ja, super. Du baust Muskeln. Muskeln sind schwer. Wenn du das dann noch über ein halbes Jahr machst und bist ein halbes Jahr konstant dabei, Volker, du bist Orthopäde unter anderem. Glaubst du, dass in einem halben Jahr man auch Knochenmasse aufbauen kann, wenn man das richtig macht?
Absolut, das ist bekannt. Das wissen wir, das geht. Und das ist ja auch Ziel, denn diese Verhungerten haben alle dünne Knochen. Zwar viel Bauchfett, Cortisol macht ja auch wieder den Knochenabbau. Dann haben die Bauchfett, denken, oh ja, ich habe Gewicht, ne? Aber die Knochen sind hauchdünn. Oft genug gesehen. Also man sagt zwar, kräftige Menschen haben weniger Osteoporose, aber nicht nur adipöse Menschen. Das gilt nicht allgemein. Ich habe genug adipöse Menschen gesehen mit schwerer Osteoporose, wo eben keine Muskeln und keine Knochen mehr übrig geblieben sind. Also ich würde sagen, dass auch ganz wichtig, dass du nochmal sagst, die Kohlenhydrate, auch wir entwickeln uns, ich weiß, wir haben vor 15 Jahren sicher auch immer gesagt, klar, Eiweiß steht an erster Stelle, aber Kohlenhydrate, naja, wir haben die Wichtigkeit schon unterschätzt, würde ich sagen, früher. Aber wir lernen auch dazu und inzwischen ist es so absolut logisch, dass du auch ausreichend deine Muskeln ernähren musst, denn sonst kommst du in diese Cortisolspirale, wenn keine Energie da ist. Also musst du dem Körper immer ausreichend Energie zuführen, damit die Muskeln vernünftig wachsen können und nur so kannst du Erfolg haben. Es geht vielleicht, ja, jetzt wieder zurück zu dem Verhungerten, ne, wenn man dann so Menschen aus Gefangenenlagern verhungert, ne, ganz dürre, dann denken alle heutzutage, oh, so, ne, ich will ja auch so dürr sein. Das geht vielleicht, dieses Hungern, wenn man nur noch sitzt und sich kein bisschen bewegt. Dann kann man mit wenig Essen was erreichen, aber das geht heutzutage nicht. Oder jeder, der Arbeit geht oder aktiv ist, der würde dann ein Maximum an Cortisol produzieren. Und deswegen funktioniert es nur, wenn ich dem Körper die Energie gebe, die er braucht, dann kann ich Muskeln aufbauen. Die können dann dauerhaft die Figur optimieren und Fett verbrennen, dass man eine gute Figur hat und vor allem gesund ist. Wir sagen auch immer, dass der wichtigste Punkt ist die Gesundheit und nicht die Figur. Aber die kommt dann auch automatisch mit, wenn man viele Muskeln hat, baut sich auf. Und dann, nur dann kommt man zum Erfolg. Wenn dazu dann auch noch ausreichend Schlaf kommt, damit der Kopf, ne, damit wir nicht ständig im Dauerstress sind. Und auch hier wissen wir, dass der Schlaf nötig ist, damit die Muskeln sich dann auch wirklich aufbauen. Die Proteinsynthese sinkt ein Ticken, wenn man pro Stunde weniger Schlaf als 7 Stunden mindestens. Also wenn du weniger als 7 Stunden schläfst, hast du pro Stunde 10% höher Adipositas-Risiko und eine erhebliche Reduktion der Proteinsynthese im Muskel. Also Ernährung, Schlaf und was brauchst du natürlich noch? Das Training. Das sind wir wieder bei unseren Punkten. Aber ich glaube, heute konnten wir zeigen, dass es auf jeden Fall kontraproduktiv ist und niemals zum Ziel führen kann, im Normalfall, ja, wenn wir aktiv sind, gerade wenn man jetzt gesund sein will, Sport machen will, dann kann es nicht funktionieren, auf minus 1000 Kaloriendefizit zu gehen. Und das führt immer zum Schlechteren.
Ja, um vielleicht mal so eine grundsätzliche wissenschaftliche Zahl zu liefern, die wirklich mehrfach belegt wurde: Wer dauerhaft wirklich sein Gewicht reduzieren möchte, der darf dauerhaft nicht über das Kaloriendefizit über 500 Kalorien fahren. Also das heißt, jeden Tag gerne durch Bewegung, nicht durch Hunger, nicht durch Kalorienreduktion, sondern durch Bewegung erzeugte 500 Bewegtkalorien. Damit gelingt es wirklich dem Organismus, die nötigen Impulse zu geben, den Stoffwechsel anzukurbeln, die Impulse für den Muskelaufbau zu geben, aber eben nicht das, was wir jetzt eben angesprochen haben, dieses Cortisol und diesen Reverse-Effekt zu zeigen, sondern eher wirklich, das ist dann noch anabol und nicht katabol. Dann kannst du auch noch Muskeln aufbauen und Fett abbauen. 500 Kalorien durch Bewegung das wäre so das empfohlene Mittel, was auch über Studien belegt wurde. Und das jetzt, was viele da demotiviert, ich rechne das nämlich ganz häufig immer vor, was viele da wirklich da sehr demotiviert, ist Folgendes: 500 Kalorien, jetzt denken viele, 500 Kalorien in Form von Fett, das ist ja super, das ist ja richtig viel. Leider ist dein Stoffwechsel ist kein Fettmetabolismus, sondern wenn du wirklich einen guten Stoffwechsel hast, dann hast du ungefähr von diesen 500 Kalorien, die du pro Stunde Sport verbrennst, sind da ungefähr 30-35% in Form von Fettkalorien. Leider nicht mehr. Das macht ungefähr, wenn du das umrechnest, weil 1 Gramm Fett in der Verbrennung hat 7 Kalorien, wenn du das umrechnest, sind 500 Bewegtkalorien ungefähr 20 Gramm Fett pro Tag. Das 20 Gramm Fett, das ist so ein kleines Stückchen abgepackte Butter. So viel ist das ungefähr, was du dann da verbrennst. Das ist für viele sehr demotivierend, macht aber dann auf 30 Tage gesehen tatsächlich über 0,5 Kilo Fett. Heißt aber jeden Tag 500 Kalorien in bewegt, jeden Tag richtig essen, jeden Tag richtig trinken und dann hat man in einem Monat über 0,5 Kilo Fett weg.
Perfekt, gut, dass du sagst. Nämlich, wer mehr in einem Monat abnimmt und was ja viele Diäten bewerben, damit dass sie gut werden, wer mehr als 1 Kilo abnimmt in einem Monat, der weiß damit automatisch, hiermit mache ich gerade meinen Stoffwechsel kaputt. Ja, hiermit zerstöre ich gerade meinen Körper. Also ganz wichtig, und wenn wir gut trainieren und anfangen, dann diese 500 Gramm weniger, die haben wir ja hoffentlich nach 4 Wochen Training in Muskelmasse mehr, besser noch mehr. Also wenn die Waage dann runtergeht, ist es falsch. Ja. Dann ist man nicht auf dem richtigen Weg. Wenn man messen will, messen den Bizepsumfang und den Bauchumfang. Der Bauchumfang sollte schrumpfen, Bizeps sollte wachsen, logischerweise. Dann ist noch ein bisschen besser, aber die Waage gehört eigentlich auf den Müll. Ja.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist nur, dass man uns über die letzten 40 Jahre wirklich dahin erzogen hat, Kalorien zu tracken, Kohlenhydrate zu reduzieren, abends insbesondere keine Kohlenhydrate mehr zu essen, was aus meiner Sicht wirklich an fahrlässige Körperverletzung grenzt und wirklich auch wirklich ganz viele Menschen in den letzten 20, 25 Jahren extremst unglücklich, extremst depressiv gemacht hat. Weil wenn du ohne Kohlenhydrate ins Bett gehst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du vielleicht in der ersten Woche ich sag mal, befreiter oder leichter schläfst, das ist mit Sicherheit bei jemandem, der eine Stoffwechselstörung hatte, noch nie eine richtige Diät gemacht hat oder noch nie richtig oder gut gegessen hat. Und wenn der anfängt, dann mal ohne Kohlenhydrate ins Bett zu gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass der sich erleichtert fühlt, dass er sich nicht so vollgefressen fühlt, dass man sich abends ein bisschen leichter im Bett fühlt. Aber, jetzt kommt das Aber, über die Dauer gesehen und wenn der Körper sich erstmal dran gewöhnt, hast du definitiv Blutzuckerspitzen in der Nacht. Das heißt, du wachst mitten in der Nacht auf und weißt gar nicht warum. Du wachst mitten in der Nacht auf und hast auf einmal Herzklopfen, hast auf einmal eine Panikattacke, bist auf einmal kaltschweißig und denkst so, ach du Scheiße, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt, das Herz rast. Und am nächsten Morgen, oder wenn du dich dann rumquälst und am nächsten Morgen bist du dann erschöpft und gehst zum Arzt und sagst, Herr Doktor, ich habe heute Nacht eine Panikattacke gehabt, Herzrasen und kaltschweißig. Der wird dich nicht fragen, was haben Sie zum Abendessen gegessen? Nee, der wird das definitiv auf den Stress führen und der wird definitiv dir sagen, dass du ein Antidepressiva brauchst, aber definitiv wird er nicht dich fragen, was haben Sie denn zu Abend gegessen? Und selbst wenn du dann sagst, und das ist jetzt Volkers Kollegen leider, wenn du dann sagst, ja, Herr Doktor, ich habe gestern Abend eine Scheibe Brot und einen Salat gegessen, es ist ja ideal, es ist ja super, das kann nicht sein, aber was wirklich, und das dieses Salatessen abends mit einer Scheibe Brot, das sorgt halt wirklich dafür, dass du mitten in der Nacht, dass da deine Blutzuckerkurve absinkt und du in Unterzucker kommen kannst, weil gerade nachts will der Körper bauen, er will regenerieren, er will reparieren und dann ist, das ist anstrengend für den Körper. Das heißt, das Hirn arbeitet ja auch nachts, das Hirn ist leider ein Zuckerverstoffwechsler und deswegen hast du auch nachts auch einen Bedarf an Kohlenhydraten. Und wenn die halt nicht da sind und die sind dann verbraucht und du kommst dann in so eine richtig schöne Unterzuckerung, dann hast du diese Effekte, die ich gerade beschrieben habe. Und ich kann dir sagen, dass ich also mal so wirklich vorsichtig geschätzt 95 von 100 Menschen, die nachts nicht richtig schlafen können, haben genau dieses Symptom und haben genau diese Ursache. Sie essen nämlich nicht ausreichend für die Nacht.
Ja. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Nicht alles, weil es gibt noch viel mehr. Aber das sollte man mal sacken lassen. Also ganz wichtig, die Sache mit auch dem Schlaf. Auch ganz wichtig, hatte ich auch schon mal erzählt, glaube ich, ne, wenn du natürlich keine zu wenig isst und hast nachts Blutzuckertäler, ja, der Blutzucker rauscht ab, du hast Cortisolausschüttung. Cortisol ist ja dein Wachmachhormon. Wir haben ja einen Cortisol-Tagesverlauf und normalerweise haben wir morgens unseren Cortisol-Peak. Das ist das, was uns aufwachen lässt. Ja, wenn du das die ganze Zeit in der Nacht hast, ist das irgendwie ungünstig. Dann kannst du natürlich keinen guten Schlaf haben. Also erklärt alles. Also um vom Cortisol runterzukommen, stresst euren Körper nicht, denn er braucht Nahrung. Und am besten alle Nährstoffe. Alle 61 verschiedene Nährstoffe, die es gibt, in welcher Menge. Das ist einfach so.
Das kommt auch noch dazu. Es ist leider, weißt du, Volker, ich komme mir manchmal vor wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Das Problem ist, dass wirklich die Medien und auch wirklich das gesamte Umfeld, was nicht sich Pure Life nennt, das gesamte Außen, das redet die ganze Zeit davon, man braucht nichts. Man braucht keine, weder Eiweißprotein, man braucht weder Proteine, weil das ist nur was für Menschen, die Muskeltraining machen. Man braucht keine Elektrolyte, das ist nur was für Sportler, die Ausdauertraining machen. Man braucht keine Vitamine, wir können alles essen. Das sind alles die Dinge, die ich immer wieder höre. Und nicht nur wir, wie ich und du hören das, sondern halt auch unsere Pure-Lifler hören das in ihrem Umfeld. Und das macht es natürlich auch für einen Pure-Lifler oder für einen gesundheitsinteressierten Menschen, macht es das unheimlich schwer, wenn das gesamte Umfeld immer sagt, nee, das stimmt alles gar nicht, das brauchst du alles gar nicht. Und dieses Hörensagen, das macht einen halt wirklich mit der Zeit mürbe. Und deswegen setzen wir uns hin, deswegen sagen wir das. Und das ist für mich ist halt auch, das habe ich auch schon ganz häufig erklärt, die große Schwierigkeit, weil Volker hat das jetzt gerade angesprochen, Volker hat jetzt gerade gesagt, wir brauchen 61 Stoffe. Ja, also in der Ernährungsmedizin hat Volker auch mal gelernt, da hat man immer nur von den essentiellen 47 gesprochen. Wir beide wissen es mittlerweile besser, es sind über 60 Stoffe, die der Körper braucht. Aber in der Medizin, in der Ernährungsmedizin ist es noch nicht angekommen, leider. Muss man leider so sagen, das dauert auch noch einen Moment, bis das ankommt. Und was ich halt extrem erschreckend finde, ist, beziehungsweise das ist auch, hat alles, was auch viel mit Psychologie zu tun und Vorstellungskraft, Also erstens, Menschen haben ganz viel Angst vor Mathematik. Es gibt ganz wenige Menschen, die Mathematik können und auch Größen und Einheiten verstehen. Das ist leider so, funktionieren halt auch die meisten Studien, dass sie eben nicht richtig interpretiert werden, weil die Menschen die Mathematik dahinter nicht verstehen. Und beim normalen Mensch, wenn der Vitamine hört und dann hört, wie viel er davon nehmen soll, und dann guckst du mal auf so eine Packung und dann steht dann da 2 Milligramm Vitamin B1. Naja, das ist so wenig, dann denkst du, ach, das kannst du bestimmt essen. Ja, aber leider ist das falsch. Es ist wirklich falsch. Es gibt einfach mittlerweile, wir sind so im Defizit durch das Schlechte, was wir gegessen haben die letzten 100 Jahre, oder Entschuldigung, die letzten 20 Jahre, 30 Jahre. Wir sind so in einem Defizit, dass es eben nicht reicht, das, was wir essen. Aber auch das, dagegen anzugehen und immer wieder dagegen zu reden, das ist echt richtig schwierig. Also,
ja, finde ich. Ja, jetzt hast du dich verraten, was du die letzten 100 Jahre gegessen hast. Jetzt hast du doch verraten, dass du schon 130 bist. Mist. Das soll schon noch ein Geheimnis bleiben.
Ja.
Der falsche Versprecher.
Der falsche Versprecher, genau. Ja, es ist, die Vorstellungskraft des Menschen ist einfach nicht ausreichend, dass er denkt, so Milligramm, und warum, was soll denn ein Tablettchen auch tun? Und das Gemeine ist ja, und das erkläre ich auch immer sehr, sehr anschaulich, ich glaube, das macht's dann auch wirklich, bitte einfach nur mal ganz kurz mir noch mal eine Minute zuhören. Interessant ist halt diese chemischen Reaktionen in deinem Körper. Es ist leider nicht so wie in der Medizin. Ich habe ein Schmerzmittel, ich habe Schmerzen, also nehme ich ein Schmerzmittel, zack, Schmerzen weg, fertig, Ende der Geschichte. Wenn wir hier ganzheitlich etwas beheben wollen, dann brauchen wir in der Regel 4, 5 Stoffe. Und wenn nur einer fehlt, dann behebst du das nicht. Und das ist das, was wir uns nicht vorstellen können. Wir können uns nicht vorstellen, dass irgendwas in uns fehlt, dass der Körper das nicht selber herstellen kann oder dass der Körper das eben nicht essen kann. Und ja, jetzt musst du dir vorstellen, die ganze Zeit reden wir über Diäten. Und wer Diäten macht und eingeschränkt in den Kalorien ist und hat einen hohen Cortisolausstoß und ist in so einem Katabolismus und ist in so einer Muskelverbrennung und eben in einem verlangsamten Stoffwechsel und isst halt eben nicht gut und führt keine Nährstoffe zu, da kann der Organismus nicht funktionieren. Da funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Leider. Ja.
Ja, das erklärt dann auch die Katastrophen vom verhungernden Menschen, ja, die wirklich lange krank sind und zum Teil, das war ja die Minnesota Starvation Study, mit der wir angefangen hatten, die eigentlich zeigen wollte, ist das wieder rückgängig zu machen, wenn man mal kurz vorm Verhungern war. Und eigentlich haben sie gezeigt, es bleiben extreme Folgeschäden, jahrelang. Ja. Und auch neuerdings, freiwillig, so eine Studie wäre ja ethisch überhaupt nicht mehr vertretbar, die dürfte man gar nicht mehr wiederholen heutzutage, deswegen gibt's nur die aus den 50ern, aber die wurde zufällig wiederholt, nämlich im Fernsehen. Da gibt's keine Ethik. The Biggest Loser Study. Und Wissenschaftler haben sich dann die Daten genommen und haben die Leute mal nachuntersucht und haben nämlich hier hochspannend, kann jeder nachlesen, die The Biggest Loser Study. Und die Leute haben auch nach 5, 6 Jahren immer noch einen kaputten Stoffwechsel gehabt. Ja, und alle wieder das Gewicht von vorher oder mehr natürlich. Also die Studie, ich weiß noch, vor 10 Jahren habe ich gesagt, das wird es nie wieder geben, Minnesota Starvation Study, das war's. Das hat gezeigt, es ist Körperverletzung, es ist lebensbedrohlich, das geht durch keine Ethikkommission, so eine Studie. Und da habe ich schon gesagt, die wird es nie mehr geben. Und jetzt haben wir die Biggest Loser Study, also das Fernsehen hat die Ethik übersprungen und dann nicht direkt als Studie, aber trotzdem wurde es öffentlich, öffentlich wurde es gezeigt und es wurde klar dokumentiert. Also die Daten sind ja wie aus einer Studie sogar mit Video dokumentiert, unverfälscht. Also eigentlich eine bessere Studie gibt's gar nicht. Und dann wurde es doch nochmal wiederholt, diese Katastrophe, wo ich noch gesagt habe vor 10 Jahren, das wird's aus ethischen Gründen nicht mehr geben. Das muss man sich auch mal überlegen. Und es gibt es noch, auch heute noch. Und auch 2026, letzter Satz von mir, auch 2026 werden noch solche Katastrophen sogar von Ärzten und Patienten empfohlen. Dann essen sie halt weniger.
Ja, nicht nur das, Volker. Ich finde, ich wollte jetzt gerade noch mal ein ganz schlimmes Beispiel anbringen. Das ist wirklich ein sehr heißes Thema, weil ich weiß, dass viele Menschen das schon gemacht haben. Das ist nämlich das Magenband oder die richtige operative Magenverkleinerung. Viele sehen das immer als beste Option, abzunehmen, gerade wenn man schwerst adipös ist, das ist dann the short way. Aber erstens, there is no easy way out. Es ist niemals, gibt keine Abkürzung. Es gibt einfach keine Abkürzung. Und was ich halt schon erlebt habe mit diesen Magenbändern, das ist nicht schön, weil du musst dir vorstellen, und das weißt du, Volker, wenn die Menschen können einfach nicht mehr viel essen. Das heißt, die kriegen auch keine riesigen Mengen an Kohlenhydraten mehr rein. Das heißt, die tauschen ihren Gewichtsverlust, also der Körper wird gezwungen, sein Körperfett zu verstoffwechseln. Erstens, bei der Körperfettverstoffwechslung, das ist, wenn der Körper in die Ketose geht, also nur Körperfett verbrennt, das ist ein sehr biochemischer, das ist eigentlich der Super-GAU deines Abfallsystems. Das ist, und vor allen Dingen, diesen Super-GAU des Abfallsystems in der Ketose kannst du eigentlich nur aufhalten oder abmildern, indem man viel trinkt. Und das Problem ist halt, mit einem Magenband kannst du nicht viel trinken. Das heißt, das Krebsrisiko steigt immens. Dazu kommt eben noch, dass du eben keine Kohlenhydrate essen kannst oder wenig. Und dann passiert das, was wir am Anfang geschildert haben, dass dein Hippocampus schrumpft und die Amygdala dann Alarm schlägt. Und in dem Moment bist du dann ein kompletter Angstpatient. Also das, was die Menschen sich eigentlich erhoffen durch solche Operationen, durch solche Eingriffe, dass sie danach ein neuer Mensch sind, das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch.
Wichtig, und die Gemeinheit ist, genau wie bei neuen Medikamenten oder Operationen, alles, was mit schnell Abnehmen einhergeht, man guckt, es werden immer nur die kurzfristigen Ergebnisse gezeigt. Ach toll, so viel Kilo nach 6 Monaten. Ja, Wahnsinn. Aber alle durchweg, wenn man die Leute nach 3, 4 Jahren anschaut, dann oder 5 Jahren, dann sieht man die Katastrophen. Und das wurde immer wieder gezeigt.
Ja, du bist ja obendrein noch Chirurg, Unfallchirurg und Chirurg. Und das Thema Liposektion ist ja auch für viele immer ein Ding, gerade was das Abnehmen angeht, also die Fettabsaugung, Fett weg, das Fett wegmachen. Da darfst du mir gerne also ich sag mal kurz meine Meinung dazu und dann darfst du das gerne ergänzen aus deiner chirurgischen Sicht. Also erstens ist das so wie Fischen im Trüben, man sieht nicht, wo man arbeitet. Also man geht mit mehr oder weniger mit einer riesigen Hochdruckfräse geht man ins Gewebe hinein und fräst einfach mal alles weg, was sich da befindet. Ob das jetzt Bindegewebe ist oder Fettzellen, das ist egal. Es wird einfach mal alles ausgeschält. Was nachher dann zu, aus meiner Sicht, dann dieser Dellenbildung führt im Haut, in der Haut, weil einfach das Bindegewebe mit weggefräst wurde. Das ist meine persönliche Meinung. Und leider, du kriegst halt auch nicht alle Fettzellen weg. Und die Menschen, die das machen, die denken dann, sie haben einen Freifahrtschein, um danach wieder loszuessen, wie verrückt. Und das geht in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, absolut. Also ganz wichtig, jeder seriöse Chirurg würde auch jedem Patienten sagen, Achtung, wenn man lokal irgendwo Fett absaugt, das hat nichts und wiederum gar nichts mit irgendeiner Körpergewichts- oder Fettreduktion zu tun, sondern nur, um irgendwo an einer Stelle die Kontur zu verändern. Ne? Jemand hat irgendwo eine Fettbeule, äußerlich eine rein kosmetische Angelegenheit. Ja, du kannst damit null deine Adipositas verringern, dein Übergewicht verringern. Das wird auch jeder Chirurg so sagen, vernünftigerweise. Und natürlich, da wo du das Fett abgesaugt hast, okay, da kann sich's nicht mehr bilden. Aber das Schlimme, das böse Fett bildet sich in der Bauchhöhle. Da kannst du es eh nicht absaugen. Ja, du kannst nur unter der Haut absaugen. Und das gefährliche Fett in der Leber, in der Bauchhöhle, damit kannst du chirurgisch leider gar nichts dagegen tun. Also das, wie gesagt, ganz wichtig, Fett absaugen hat nichts mit Gewichtsreduktion oder Abnehmen zu tun. Da geht's wirklich nur lokal, äußerlich, visuell, kosmetisch störende kleine Pölsterchen wegzumachen. Das ist damit möglich, mehr aber auch nicht. Und wie gesagt, das ist nur und gar keine, auch sicher kein Freifahrtschein, denn an der nächsten Stelle, man kann ja nicht die ganze Unterhaut fräsen, an der nächsten Stelle wird es sich dann wieder bilden. Ja. Und da umso mehr. Irgendwo muss es ja hin, das Fett. Wenn man die Ernährung nicht ändert und die Bewegung nicht ändert und die Muskelmasse nicht verändert, dann wird das Fett unweigerlich wiederkommen. Nur an anderer Stelle.
Also als Start in einen neuen Lebensabschnitt, wenn man wirklich sein Leben umkrempelt und wirklich dann die richtige Ernährung und die richtige Bewegung dazu addiert und wirklich dann einen neuen Lebensabschnitt damit startet, dann unterstütze ich das. Aber wenn jemand sagt, ich nehme damit ab oder ich will einfach schlanker damit sein oder auch jetzt bei Lipödem und Lymphödem, damit tut man sich wirklich keinen Gefallen. Das ist wirklich, da sollte man wirklich von absehen. Auch wenn man sagt, aber ich habe gerade so Schmerzen beim Lipödem oder beim Lymphödem. Ja, aber das behebt immer noch nicht die Ursache. Das machen wir dann mal bei einem anderen Podcast, dass wir da mal drauf eingehen, was da die Ursache ist von Lipödem und Lymphödem. Weil das die Liposektion oder auch das, also die Wasser- oder Fettabsaugung unter der Haut, die macht das nicht besser, leider. Die bekämpft nicht die Ursache. Leider. Ja, so, Volker, wir sind schon wieder am Ende. Wir machen die Take-Home-Message. Also erstens, niemals eine Diät. Zweitens, nicht mehr dauerhaft über 500 Kalorien im Defizit. Am besten alle 4 bis 5 Stunden spätestens essen, wenn es geht, immer in der Drittelregelung. Das heißt, deine Kalorien immer ein Drittel aufteilen. Ein Drittel deiner Kalorien Eiweiß, ein Drittel deiner Kalorien Kohlenhydrate, ein Drittel deiner Kalorien Fett. Dann kommst du wirklich gut hin. Die Mindestmenge an Kohlenhydrate sollte für Frauen 80 bis 100, also die 80 bis 100 Gramm pro Mahlzeit betragen. Bei Männern gerne 100 plus pro Mahlzeit. Beim Eiweiß sollte die Frau so um die 50 bis 60 Gramm Eiweiß essen am Tag pro Mahlzeit. Der Mann gerne auch mehr, also dass die Frau so zwischen 120 und 150 Gramm hinkommt und der Mann gerne auf über 200 und auch starke Männer auch gerne über 250. Und beim Fett brauchen wir nicht wirklich vorsichtig zu sein. Es gibt so eine schöne Faustformel, die heißt 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so eine Faustformel. Aber wenn du es ein bisschen auf Kalorienreduktion machen möchtest und eben ein bisschen auf Fettabbau, dann kannst du auch dich einfach zwischen 75 und 80 oder zwischen 60 und 80, 60 und 90, je nachdem, ob du Mann oder Frau bist, wie stattlich du bist. Aber unter 60 Gramm Fett würde ich und wahrscheinlich Volker auch abraten, weil wir brauchen wirklich Minimumfett. Definitiv, wir brauchen eine Mindestfettmenge.
Unbedingt. Und bitte die essentiellen Fettsäuren nicht vergessen, wenn wir dabei sind schon. Jetzt kommen wir nochmal ins Detail ein bisschen. Omega-3 muss dabei sein, ohne das geht's nicht. Ja, insbesondere DHA und EPA. Und ein bisschen gesundes Fett, Olivenöl, perfekt für die Zellmembran, auch um das viszerale Fett loszuwerden. Also bitte zu dem Fett nicht übermäßig und nicht tonnenweise, aber die Mindestmenge ist völlig in Ordnung. Und dann auch eine Mindestmenge, ich sag mal 2 Teelöffel Olivenöl am Tag und die 200 Milligramm Omega-3 in Form von 2000 Milligramm, habe ich gesagt, hoffe ich, am Tag in Form von EPA und DHA.
Ja. Ja. Das wäre super. Ja, natürlich auch viel trinken. Trinken ist extrem wichtig. Wenn es geht, elektrolythaltisches Wasser, das wäre natürlich super. Also isotonische Flüssigkeit. Kaffee, Tee, das ist davon ausgenommen, genauso wie alle möglichen Fruchtsaftgetränke oder alle möglichen Limonaden und sowas. Das sollte man unbedingt vermeiden und sondern eher wirklich darauf achten, dass man hochwertige Flüssigkeit trinkt. Heilwässer sind da sehr, sehr zu empfehlen. Gerade so staatlich Fachingen ist wirklich eines der besten Wässer, die es da gibt. Wirklich kann ich nur empfehlen. Und da haben wir auch die größten Erfolge auch erzielt, gerade was so Haut angeht. Haut ist ein Riesenthema, Flüssigkeitsthema. Schau dir bitte dazu mein Seminar an zum Thema Haut. Da habe ich ein Kurzseminar drüber gemacht und auch über das Thema Flüssigkeit habe ich ein Kurzseminar gemacht. Das kannst du alles bei Pure Life kostenlos sehen. Ja, und nochmal, oder was wir letzte Woche, ich mag nochmal kurz einen Hinweis zu letzter Woche machen, vielleicht dass du ein bisschen Lust darauf kriegst, den vielleicht von letzter Woche nochmal zu hören oder vielleicht hast du ihn noch gar nicht gehört und magst ihn mal hören, denn wir haben darüber Bewegung gesprochen. Wenn du wirklich an Muskelaufbau und optimalem Muskelstoffwechsel interessiert bist, dann ist optimal nach dem Training, nach dem Muskelreiz tatsächlich eine kleine Portion Kohlenhydrate direkt nach dem Training und eine kleine Portion Eiweiß direkt nach dem Training und idealerweise 5 Gramm Kreatin direkt nach dem Training. Das ist super, weil das Kreatin sorgt dann dafür, dass die ganze Energie deines Essens sofort in den Muskel kommt, wieder ATP produziert wird und du wieder Energie hast. Das ist mega. Und also am besten so ein 30 Gramm Eiweißshake und ein paar Reiswaffeln oder eine Banane, irgendwas, was eben schnell geht, also kein dickes Meal, sondern wirklich so 30, 50 Gramm Kohlenhydrate, 30 Gramm Eiweiß und 5 Gramm Kreatin. Das hat definitiv einen Effekt, kann ich dir sagen. Magst du noch was ergänzen?
Alles gesagt. Perfekt. Das ist eine super Take-Home-Message. Und ja, du hast mich gerade aufgebracht mit dem Trinken. Ja, ne? Ich müsste da auch mal ein bisschen.
Ich auch.
Ich gehe jetzt sofort.
Okay.
Und mal mehr Elektrolyte reinwerfen.
Ja. Ihr Lieben zu Hause, ihr Lieben auf dem Podcast oder im Video. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Ich hoffe, es bringt euch immer ein bisschen was. Ich hoffe, das eine oder andere klärt sich auf. Ich finde es immer wieder toll und wird es wirklich sehr, sehr wertvoll, dass Volker das immer wieder wirklich macht und auch wie immer wieder auch die Wissenschaft dazu. Das ist für mich eigentlich, das ist für mich und es sollte für euch auch unbezahlbar sein, dass ihr wisst, bei uns in unserem Channel und bei Pure Life gibt's immer Wissenschaft, die funktioniert. Weil ganz häufig sind wir auf einem Weg, wo wir uns immer fragen, wo funktioniert das jetzt? Geht das jetzt? Und der Arbeitskollege sagt, nee, das geht nicht, das kann da. Und dann fragt lieber Dr. Volker oder mich. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Vielen Dank, Volker, für deine Zeit. Alles Liebe, alles Gute ihr zu Hause. Und wir sehen und hören uns wieder. Jo, bis dann. Tschüss.